Sobald ich eine Technologie vorschreibe oder durch Verbot andere Technologien ausschließe, stoppe ich den Innovationsprozess und das ist enorm schlecht.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir reden hier über das Klima, über die Klimawende, über konkrete Projekte und grundsätzliche Zugänge. Und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Wir haben in den letzten Folgen, ihr erinnert euch, viel über Strom gesprochen, über den Strommarkt, über Wettbewerb am Strommarkt, über den Netzausbau, über Stromspeicher. Heute reden wir mal über was anderes. Heute reden wir über die Zukunft der Mobilität, genauer gesagt über Antriebstechnologien. Mein Name ist Christian Cimitesch und heute bei uns zu Gast ist Dr. Uwe Grebe. Er ist Professor für Automobiltechnik an der Technischen Universität Wien, hat auch Erfahrung direkt im Autobau bei General Motors und bei AVL List. Herzlich willkommen, Professor Uwe Grebe.
Dankeschön.
Vielleicht wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern auch noch genauer vorstellen, als ich das jetzt gemacht habe. Vielleicht können Sie kurz beantworten, wer sind Sie, was machen Sie?
Gerne. Ich bin seit September 2024 Institutsleiter für das Institut für Fahrzeugantriebe, Automobiltechnik der TU Wien. Ich habe vorher eine Karriere in der Automobilindustrie, wie Sie schon erwähnt haben, genießen dürfen. Zunächst bei General Motors in den Ausgestaltungen Opel, Fiat, Nordamerika als General Motors selbst, wo ich die Vorentwicklung für Antriebe und für Rennsportanwendungen leiten durfte. Ich bin dann in Europa bei General Motors Europa, damals gehörte Opel noch zu General Motors, für die CO2-Flottenzielerfüllung zuständig gewesen und bin 2012 nach Österreich gekommen zu Helmut List und zu der AVL List GmbH in Graz, wo ich in der Gruppengeschäftsführung verantwortlich sein durfte für die Geschäftsentwicklung, die Strategien und für die Standorte, die AVL international hat. Ich bin dann zu dem nächsten Schritt meiner Karriere übergegangen an die Hochschule, wo die Automobiltechnik und die Antriebe in einer Transformation sind und die Hochschule hier ein Interesse daran hatte, aus den Industriebeziehungsnetzwerk und aus den Erfahrungen zu profitieren, um unser Lehrangebot und unser Forschungsangebot an der TU Wien an die veränderten Bedingungen anzupassen und das ganze Institut mit durch eine Transformation zu nehmen.
Wie kommt man überhaupt da zum Autobau? Oder in Ihrem Fall, wo war für Sie der Auslöser, in den Autobau zu gehen?
Naja, das ist bei mir etwa in die Wiege gelegt. Ich bin geboren in Rüsselsheim, also der Standort der Adam Opel AG damals, heute Bestandteil des Stellantis-Konzerns, und da ist das Krankenhaus sozusagen vis-à-vis von dem Werksgelände und dem Entwicklungsgelände. Insofern war das aufgelegt, dass die eng Anknüpfung an das Automobil gegeben ist. Ich bin praktisch mit dem Automobil im Einzugsgebiet des Herstellers Opel groß geworden, wo große Teile der Bevölkerung, die Nachbarn sozusagen, in die Produktion oder in die Entwicklung von diesem Hersteller hineingehen. Und das ist sehr, sehr prägend in der Jugend.
Also tatsächlich der Standort, der Autostandort Deutschland, prägend für ganz viele, die dort leben.
War damals so, es hat sich mittlerweile verändert, weil sich die gesamte Automobilwirtschaft verändert hat. Und für mich war auch wichtig, dass das ein Weltkonzern war. General Motors war zu meinem Berufsstart der weltweit größte Automobilhersteller mit globalem Netzwerk an Entwicklung und Produktion, was für mich der Anreiz war, dort in die Automobilindustrie einzutreten.
Dann kommen wir zum heutigen Thema. Es gab im September einen großen Kongress in Wien, einen Kongress der E-Fuel Alliance zum Thema Klimaschutz durch Kraftstoffe. Und Sie haben dort einen sehr umfangreichen Überblick gegeben über Antriebstechnologien der Zukunft. Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Und ich würde gern mal so ganz grundsätzlich beginnen. Sie haben auch beim E-Fuel-Kongress gesagt, das große Ziel ist, die Primärenergieversorgung global zu defossilisieren. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ich bin fest davon überzeugt, egal was wir anschauen, und wir werden heute mehr über die Mobilität reden, wir müssen aber das Gesamtproblem anschauen. Ja. Die Klimaproblematik, die wir haben, resultiert aus einer Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die Atmosphäre kümmert sich jetzt aber nicht darum, ob diese CO2-Emissionen aus einem Schornstein, einem Auspuffrohr oder aus einem Zementwerk gekommen ist, sondern es geht um die summarische Erhöhung. Und die hängt davon ab, wie viel Energie wir als Gesellschaft verbrauchen. Das sind also alle Sektoren, ob wir von der Industrie reden, ob wir von den Gebäude, also Klimatisierung, Heizung reden oder ob wir von dem Transport reden. Es ist meines Erachtens nicht sinnvoll, nur auf einzelne Segmente zu fokussieren, sondern wir müssen es ganzheitlich sehen, weil sich bei dem ganzheitlichen Blick vielleicht andere Antworten ergeben.
Und Sie verwenden den Begriff Defossilisierung, das ist ein relativ schwieriges Wort. Oft wird verwendet Dekarbonisierung. Es ist nicht ganz das Gleiche, oder? Dekarbonisierung ist eigentlich ein schwieriges Wort, weil ohne Kohlenstoff ist es schnell vorbei mit dem Leben insgesamt.
Genau.
Also den Kohlenstoff wollen wir wohl nicht verbieten. Ja.
Absolut.
Also wo sind Sie in der Begrifflichkeit den Unterschied? Beim Wissenschaftler gehe ich davon aus, dass er das Wort sehr bewusst so verwendet.
Also lassen Sie mich an das anknüpfen, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Wenn wir dekarbonisieren, dann sitzen wir nicht hier, sondern das sind hier zwei Wasserpfützen. Weil nur dann, wenn wir den Kohlenstoff mit dem Wasserstoff in Verbindungen haben, haben wir die Elemente, aus denen auch ein Körper aufgebaut ist. Also der Kohlenstoff an sich ist ja nicht schlecht. Den brauchen wir dringend für viele Dinge. Wir haben keine Pflanzen, wir haben keine Menschen, wir haben vieles nichts, wenn wir dekarbonisieren. Defossilisieren drückt aus, dass man darauf achten muss, wo kommt denn das CO2 her. Fossile Ablagerungen, da reden wir von Kohle, wir reden von Erdöl, wir reden von Erdgas, sind im Endeffekt Speicherungen des Sonnenlichts, die vor Jahrmillionen entstanden sind. Das sind Vegetation oder Lebewesen, die eben unter Luftabschluss und unter Druck umgewandelt sind in das, was wir heute als Kohle oder als flüssige, gasförmige Kohlenwasserstoffe kennen. Und es ist das Problem, das wir haben, dass wir einen einfachen Zugang zu Lagerstätten haben, damit das, was lange dort gelagert war, schnell an die Erdoberfläche holen können und durch Verbrennung oder durch Umwandlung letztlich in CO2 umwandeln und damit einen Anstieg in der Atmosphäre erreichen. Die Defossilisierung ist das Wort, das ich präferiere, weil auch Kohlenwasserstoffe zu verwenden in Energiewandlern ist überhaupt gar kein Problem, wenn wir Kreisläufe haben, bei denen CO2, was der Baustoff für Pflanzen ist, was in anderen chemischen Formen wieder gebunden werden kann, wenn diese Kreisläufe geschlossen sind und kurzfristig sind. Also kurzfristig, damit meine ich in Jahresfrist, was Vegetationsperioden oder wenn wir über Bäume oder ähnliche Dinge reden, was dann Jahrzehnte sind, wo Kohlendioxid aus der Atmosphäre genommen wird und entsprechend Vegetation oder Leben entsteht.
Also wenn all das, was wir emittieren, durch natürliche Prozesse wieder aufgenommen wird, haben wir kein Problem.
Dann haben wir kein Problem. Dann haben wir Schwankungen über den Jahresablauf, aber wir haben im Prinzip keine Anreicherung in der Atmosphäre. Das Problem, das wir haben, ist auch nicht das CO2 in der Atmosphäre per se. Ohne CO2 in der Atmosphäre hätten wir keine Pflanzen, keine Bäume, die das ja als Baustoff oder als Elemente herausziehen. Die Hochkonzentration, weil wir Dinge, die abgelagert sind unter der Erde, entsprechend gasförmig in die.
Also sozusagen die CO2-Emission von Jahrmillionen jetzt in relativ kurzer Zeit in die Atmosphäre blasen. Und das müssen wir in den Griff bekommen, auch im Bereich der Mobilität. Und das führt mich dann natürlich zur Frage, wie werden wir in Zukunft mobil sein? Was sind die Antriebssysteme der Zukunft? Und ich würde gern, weil das oft so vermischt wird, ich würde gerne einmal sehr bewusst beginnen beim Individualverkehr, also beim klassischen PKW, über den wird ja auch in der Öffentlichkeit am meisten gesprochen und jeder hat natürlich auch eine persönliche Beziehung dazu. Ich sag's mal ganz provokant, wie lang brauchen wir beim PKW noch den klassischen Verbrennungsmotor?
Also ich möchte diese Frage komplett anders angehen in der Sache. Das Problem ist nicht der Verbrennungsmotor. Wir haben Lösungen, die sehr, sehr gut sind, in den Vordergrund gesetzt. Da kommen wir sicherlich heute noch dazu. Die Elektromobilität, sehr gute Sache. Aber wir haben einen Energiewandel. Der Verbrennungsmotor ist ja nichts anderes. Also ich habe einen Energieträger, einen flüssigen Kraftstoff oder einen gasförmigen, wenn wir über Erdgas oder andere Dinge reden, wo ich in eine Energiewandlung hineingehe, damit ich kinetische Energie, also sprich Vortrieb, daraus erzeuge. Das ist gar nicht das Problem. Der Verbrennungsmotor hat Abgasnachbehandlungen, damit meine ich dann die toxischen Bestandteile, die im Griff sind. Also wenn Sie jetzt die Frage stellen, Verbrennungsmotor noch geben, dann ist es eine Frage, haben wir eine dominante einzelne Antriebsquelle, die was anderes ist. Und da muss ich sagen, haben wir mit Sicherheit ein Fortbestehen von Verbrennungsmotoren über viele, viele Jahre. Und vielleicht auch für immer ein Parallel-Dasein, weil es die Vorteile der Energiedichte gibt. Und wenn wir den flüssigen oder gasförmigen Energieträger so gestalten, dass der ebenfalls nachhaltig ist, dass er im Extremfall CO2 aus der Luft nimmt und dann umgewandelt wird, dann ist der Verbrennungsmotor überhaupt nicht das Problem. Es gibt natürlich Präferenzen, wenn ich andere Energieträger zum Beispiel in städtischen Regionen einfach laden oder tanken kann, dass wir da hineingehen. Aber um auf Ihre Frage konkret zurückzukommen, ich glaube, dass wir eine Koexistenz auf lange Zeit haben, sofern wir nicht über eine Gesetzgebung mit Verboten Dinge ausschließen.
Und wir gehen aber davon aus, dass der Weiterbestand des Verbrennungsmotors auch klimaneutral möglich ist, weil ich glaube, das Ziel der Klimaneutralität stellt ja. Ja, es gibt noch Leute, die sich in Frage stellen, wir bei Ecolution jedenfalls nicht. Also das Ziel der Klimaneutralität müssen wir erreichen.
Absolut.
Und Sie glauben, der Verbrennungsmotor spricht da nicht dagegen, der kann auch klimaneutral betrieben werden.
Also ich möchte nochmal auf das große Bild zurückgehen, mit dem wir begonnen haben. Wir müssen uns um die gesamte Primärenergie kümmern. Der gesamte Verkehr, also nicht nur der Individualverkehr, sondern auch der Schwerlastverkehr, ist in der Größenordnung 20%, genau genommen etwas unter 20% des Gesamtprimärenergieverbrauches. Wenn wir nun aber den Gesamtprimärenergieverbrauch angehen, also auch für Industrie, für die Heizung, also Gebäude, uns hier aufstellen, brauchen wir deutlich mehr Energie. Wir reden nicht nur von einem Stromnetz, das ein bisschen mehr tut, damit wir Elektrofahrzeuge nehmen, sondern wir müssen große Mengen an Energie bereitstellen. Da möchte ich in Erinnerung rufen, wir werden da in vielen Regionen nicht energieautark oder autonom sein, sondern wir brauchen die Importe von Energie. Heute sind Verschiebungen von Energie auf diesem Planeten sehr stark mit Kohle, Gas und Erdöl verbunden. Man kann etwa sagen, dass 70-80% der Gesamtenergie heute mit fossilen Brennstoffen, also mit Kohle, Erdöl, Erdgas gehandhabt werden. Und ein großer Teil davon, mehr als 60%, wird über den Erdball mit Tankern oder anderen Transporteinrichtungen verschoben. Und wenn wir das jetzt zugrunde legen, dann werden wir in der Zukunft auch Energie aus abgelegenen Gebieten verschieben müssen. Wir haben kein Energieproblem in dem Sinne, dass die Sonne uns so viel Energie auf diesem Planeten strahlt, dass das ein Vielfaches von dem ist, was die Menschheit verbraucht. Wir haben aber ein Allokationsproblem. Also wir haben dort hohe Energien, wo wir keine hohen Bevölkerungsdichten haben. Mhm. Wenn man auf den Erdball schaut, ist das sogar etwas, was man so als Daumenregel nehmen will. Sie wollen jetzt nicht im Bereich der höchsten Sonneneinstrahlung am Äquator wohnen, da haben sie große Hitze. Oder wenn Sie nach Chile schauen, wo wir enorm hohe Windgeschwindigkeiten haben, wo Bäume durch diese Windgeschwindigkeiten praktisch horizontal oder in 90-Grad-Winkel wachsen. Die Bevölkerungsdichte ist dort gering, weil sie unangenehme Windgeschwindigkeiten, Sonneneinstrahlungen haben. Genau an den Stellen kann man aber Energie ernten. Also Sonnenlicht über Photovoltaik, über Windkraft und hat dann aber das Problem, ich muss es irgendwo verteilen. Und ich möchte jetzt den Bogen wieder schließen zu unserem Mobilitätsthema, weil wenn wir dort Energie ernten, dann ist die Übertragung von Strom über ein Hochspannungsnetz sehr unrealistisch.
Also wird nicht funktionieren.
Das wird also nicht funktionieren.
Interkontinentale Stromleitungen, glaube ich, hat noch niemand erdacht und ich glaube, das ist auch einfach physikalisch nicht drin.
Ja, also Sie haben, wenn wir über die Hochspannungsleitungen gehen, dann sind das ungefähr 150 Kilometer, was Sie übertragen können. Es gibt andere Technologien, wo Sie mit Gleichstrom größere Strecken überwinden, aber wir brauchen dazu ja auch entsprechend Leitungsquerschnitte. Und das sind enorm hohe Investitionen, die müssen Sie über verschiedene Regionen führen, teilweise auch über Wasser, über Gebirgsregionen. Das ist nicht realistisch oder zumindest, ich beziehe es mal auf mich, für mich nicht vorstellbar, dass wir die Investition als Weltbevölkerung schließen, dass wir heute mögliche und vielleicht in Zukunft noch weiter verbesserbare Stromleitungen ziehen. Und wenn wir das nicht haben, müssen wir in eine andere Art und Weise des Transportes denken. Und die ist aus meiner Sicht das Speichern von Energie in Form von chemischen Bindungen. Das macht die Natur genauso. Das, was wir als Holz oder als organische Dinge haben, das ist Photosynthese. Wir nehmen ja auch Sonnenlicht als Energie auf, nehmen CO2 aus der Luft auf, bauen daraus Pflanzen. Oder nicht wir, sondern die Natur.
Ja.
Und die macht das sehr, sehr erfolgreich. Das Ganze ist nicht energieeffizient. Das wird ja häufig so als Blockade vorgeschoben. Wir müssen ganz effizient das sein. Die Natur hat irgendwo entschieden, die Prozesse sind nicht immer die hocheffizientesten, aber sie sind effektiv, um Sonnenlicht, um Energie, die wir haben, zu speichern. Wenn man das Ganze jetzt noch ein Stück weiter denkt, wenn wir in diese Moleküle gehen, und die kann man auf dem Kohlenstoffweg bauen und dann heißen die eben Methan oder gemeinhin Erdgas oder ein regeneratives Gas, das als Methangas gleich ist dem Erdgas. Oder wenn ich mehr Kohlenstoff aneinander hänge und das mit Wasserstoff verbinde, flüssige Energieträger, die als angefangen mit Methanol, Ethanol auf den Alkoholen oder in die Ketten, längerkettigen Moleküle, die dann Benzin, Diesel oder Kerosin ähnlich sind. Wenn wir diesen Weg gehen, können wir dezentral speichern und haben Möglichkeiten, das zu transportieren. Also man muss sich, glaube ich, dann frei machen davon. Deshalb der Begriff Defossilisierung, dass wir Energieträger haben, die wir halt aus dem Speicher, dem fossilen Speicher, dem Erdöllager rausgepumpt haben und verteilen, sondern wir müssen die Industrie und die Technologieentwicklung anfachen, dass wir zu besseren Lösungen noch kommen, um solche Energieträger zu machen. Und jetzt der wirkliche Schluss zu der Mobilität. Wenn wir die nun über den Erdball verteilen, dann ist es eine sehr ungeschickte Sache zu sagen, alles das, was ich dann anlande, verstrome ich wieder, dass ich auf dem elektrischen Pfad in die Mobilität hineingehe.
Das wäre ja die Idee bei Wasserstoff oder Wasserstoff als quasi Speicher, davon ist oft die Rede.
Ja, also Wasserstoff ist ein Speicher. Im Endeffekt gehen Sie über das Sonnenlicht in eine elektrische Energie, damit kann man Wasser zerlegen und Wasserstoff als einen Energieträger nehmen. Ich kann den Wasserstoff aber auch noch weiter mit anderen Baustoffen, also mit anderen chemischen Elementen, zum Beispiel dem Kohlenstoff, in längerkettige oder größere Moleküle bilden.
Das heißt, wir können etwas herstellen, das dieselben Eigenschaften hat wie Diesel, aber völlig klimaneutral.
Ja.
Und passiert das in der Praxis schon?
Natürlich.
Im großflächigen Maßstab?
In noch nicht dem ausreichend großen Maßstab. Es gibt Versuchsanlagen, also die Technologien, die man dafür nimmt, sind entweder der Weg der Fischer-Tropsch-Synthese oder der Weg der Methanisierung. Ich will jetzt nicht in die Details hineingehen, aber bei Fischer-Tropsch haben sie letztlich katalytische Prozesse, wo sie CO, also Kohlenmonoxid, was sie entsprechend aus CO2 durch Abspaltung von einem Sauerstoffatom erzeugen können und Wasserstoff, das nennt man dann Synthesegas, in einen solchen Reaktor hineingehen und mit Katalysatoren, die auf Metallbasis sind, Kupfer, ähnliche Metalle, bildet man dann längerkettige Moleküle. Das Ganze ist ein bekannter Vorgang und ist in der Vergangenheit auch schon zur Kraftstoffherstellung benutzt worden und wird auch heute gerade, wie wir auch auf dem E-Fuel-Kongress besprochen haben, für die Energiesicherheit im Verteidigungsfall wieder vorangetrieben.
Ich möchte ganz gerne nochmal, bevor wir zu den schwereren Fahrzeugen kommen, wie im militärischen Bereich, nochmal beim PKW nachfragen, weil man hat ja schon den Eindruck, die Grundstimmung geht in Richtung E-Mobilität, was den Individualverkehr betrifft, in Europa auch durch Vorschriften. Aber interessanterweise, ich habe mir das angeschaut, vielleicht können Sie da auch was dazu sagen, in Österreich im Moment bei den Neuzulassungen sind wir bei etwa ein Fünftel elektrisch. In den Vereinigten Staaten auch ungefähr ein Fünftel, da ist allerdings Hybrid dabei. In China, wo man glauben würde, es gibt gar nicht so strenge Umweltvorschriften und Umweltziele, in China ist es schon ein Drittel. Also die lassen, abgesehen davon, dass sie viel, viel mehr Autos haben als wir, 30 Millionen insgesamt jedes Jahr, aber dort ist der Anteil der Elektroautos schon viel höher. Also setzt sich Elektro einfach letztlich auch durch Marktkräfte durch?
In China ist es sogar noch höher. Also meine Daten, wenn man das letzte halbe Jahr, Jahr über Jahr vergleicht, sind wir in noch höheren Steigerungsraten und haben in China jetzt zum ersten Mal die 50% bei den Neuzulassungen an elektrischen Fahrzeugen entsprechend bestimmt. Die Elektromobilität ist eine fantastische Technologie und hat auch eine direkte Verwendbarkeit von Strom, den ich dann reinlade. Das stimmt nicht ganz, weil derjenige oder diejenige, die in der Nacht tankt, hat definitiv keinen Sonnenstrom, ne? Also muss das irgendwo zwischengepuffert sein. Das heißt, wir gehen schon.
Solange wir keine Speichertechnologie im Stromnetz haben, ja.
Ist mir aber sehr, sehr wichtig, weil wir leben ja häufig von diesen Bildern, die in den Köpfen der Menschen drin sind. Wunderbar, Sonne, Solardach, lade ich in mein Auto, die Welt ist gut. Wir haben komplexere Systeme, wir müssen Energie puffern und wir müssen halt auch für den Ladevorgang, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind vielleicht auch nicht weht, da drin sein. Aber die batterieelektrische Technologie ist eine fantastische Technologie aus den Gründen heraus, weil wir sehr hohe Wirkungsgrade darstellen können von dem Ladepunkt, also von dem Ladestecker in das Auto hinein bis in den Antrieb. Und es ist eine Technologie, die einen signifikanten Beitrag dazu leistet. Was allerdings meines Erachtens nicht richtig ist, das ist eine 100% Durchdringung vorauszusetzen. Die elektrische Antriebe im Individualverkehr, aber auch in größeren Fahrzeugen, abhängig vom Anwendungsfall, wird sich stark fortsetzen. Das Problem, das wir haben, ist, sobald wir eine Technologie präjudizieren und mit Verboten arbeiten, geht die Entwicklung bei anderen Technologien nicht weiter und wir versäumen Möglichkeiten. Andersrum ausgedrückt, in einer Welt, die vollkommen regenerativ ist, also die nur über Solar, Wind und Wasser Energie das Netz oder den gesamten Primärenergiebedarf füllen würde, ist die Elektromobilität mit einem sehr hohen Anteil, ich sage bewusst nicht 100%, sinnvoll. Nur die Frage ist, wann dieser Zeitpunkt ist. Er ist definitiv nicht 2035. Und das ist aus meiner Sicht die Sache, wo man zu kurz gesprungen ist, wo man über Verbote glaubt, etwas zu erzwingen. Die Zeitschiene, wie die Automobilhersteller reagiert haben, ist ja viel schneller wie die Zeitschiene, auf der die Netzversorger reagieren konnten oder wie sie Genehmigungsprozesse haben, um eine Windkraftanlage oder ein großes Solar-Photovoltaikfeld zu errichten.
Oder auch der Ausbau der Übertragungsnetze, der dafür ja auch notwendig ist. Ja, das sind sowohl in Österreich als auch in Deutschland großes Thema, in vielen anderen Ländern auch. Ja. Ja, ne. Sie würden also sagen, wir könnten schon das Ziel Klimaneutralität in der Mobilität 2035 haben, aber wir sollten nicht vorschreiben, die Technologie dafür. Oder ist null CO2 2035 insgesamt unrealistisch? Wobei wir immer nur von Neuzulassungen reden, muss man natürlich immer dazu sagen. Also niemand schlägt vor, dass man ab 2035 sein Verbrenner Auto zurückgeben muss und nicht mehr betreiben darf. Es geht ja um die Neuzulassungen, ja.
Also lassen Sie mich mal versuchen, ein bisschen so in Scheibchen zu schneiden und zu beantworten. Das Ziel der Klimaneutralität, gar keine Frage. Das müssen wir uns stellen. Wann Klimaneutralität erreicht sein kann, das muss man genau anschauen. Das ist ein gesamtheitliches Problem. Dass die Neuzulassungen klimaneutral sein sollen, ja. Und auf diesem Pfad dahin gehen. Man muss es aber genau anschauen, was man wirklich leisten kann. Mir ist es sehr wichtig, da darauf hinzuweisen, weil ich kann natürlich klimaneutral sein, wenn ich Dinge nicht mehr tue und einschränke.
Ja.
Und wir haben uns auch ein bisschen in den letzten Jahren sehr darüber gefreut, wo Emissionen heruntergehen, wir aber eigentlich eine Wirtschaftskraftabbau gehabt haben. Und das darf meines Erachtens nicht unabhängig voneinander gesehen werden. Es ist uns gelungen, in den letzten Jahrzehnten einen Produktivitätssteigerung in Europa darzustellen und dabei durch Verbesserungen der Wirkungsgrade, Verbesserungen der Technologien den negativen Einfluss auf das Klima gering zu halten, zu neutralisieren, je nachdem, was man für Betrachtungsgrößen nimmt, gibt es da unterschiedliche Werte.
Aber was man zum Beispiel schon sieht, ist BIP-Wachstum und CO2-Ausstoß in Europa ist inzwischen entkoppelt.
Das ist entkoppelt.
Also auch mit den Schwierigkeiten jetzt der letzten 2-3 Jahre, aber davor, wir hatten Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen sind trotzdem zurückgegangen.
Bruttoinlandsprodukt und CO2-Emissionen sind entkoppelt. Wir haben immer noch eine Korrelation, was Transportleistung angeht. Mhm. Und wir fokussieren sehr stark auf den Individualverkehr. Wir haben mittlerweile aber in der Post-Corona-Zeit auch eine Verschiebung, also eine große Verlagerung hin zu den Internet-Kaufaktivitäten, die letztlich ja auch einen Transport bedingen.
Dann reden wir gleich über größere Fahrzeuge als den PKW. Eben der Transport, also LKWs, Schwerverkehr, aber natürlich auch Dinge, an die man oft nicht denkt, wie Baumaschinen. Sie haben schon angesprochen, die militärische Sicherheit, Panzer und anderes militärisches Gerät. Da gibt es große Skeptisch, ob das elektrisch funktionieren kann. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe es auch so. Stellen wir wieder voran. Klimaneutral wird man sicherlich da sein können. Was jetzt Verteidigungsfall angeht, da muss man weitere Dinge der Verfügbarkeit auch hineingeben. Aber ich glaube, klimaneutral kann man sein. Man muss dann aber sehr stark unterscheiden, Wenn wir jetzt in Richtung von diesem Schwerlastverkehr gehen, was haben wir für Anwendungsfälle? Und damit meine ich, ist das eine städtische Anwendung oder haben wir einen Langstreckentransport? Haben wir abgelegene Regionen und mit abgelegen, damit meine ich auch, wenn wir jetzt in die Landwirtschaft hineinschauen und wenn wir das Bestellen von Äckern haben und das Abernten, also im Endeffekt auf kleine Zeitperioden des Jahres Hochenergiebedarf, wenn ich mit dem Mähdrescher eben da fahre, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Stromleitungen und Ladesäulen dorthin bringen.
Dafür, dass wir sie 3 Wochen im Jahr brauchen nämlich.
Ja, und in einem Intensivnutzungs Einsatz, wo über Schichtmodelle die Nutzung des Gerätes optimiert wird. Wenn wir in andere Regionen gucken, wenn Sie da in Amerika auf diese enorm großen Flächen schauen, das ist ein Non-Stop-Betrieb, wo letztlich die Mannschaften, also die Menschen, die mit diesen Maschinen arbeiten, in Schichtmodellen dann ausgetauscht werden. Wenn wir so etwas anschauen, also Remote Locations, abgelegene Lokationen, kommt man zu ganz anderen Antworten. Man muss dann auch noch unterscheiden, ob wir jetzt beispielsweise ein paar Tage im Jahr im Erntefall da drin sind oder ob wir einen Bergbau haben, der lokalisiert ist und der praktisch einen Flottenbetrieb oder eine Lokalisierung von Energieverbrauch haben kann. Und bei all den Dingen kommt man zu unterschiedlichen Lösungen, die entweder bedeuten, ich brauche einen hochenergiedichten Energieträger, einen E-Fuel oder einen synthetischen Kraftstoff, der Diesel oder Benzin quasi nachempfindet. Oder ich habe Stellen, wenn ich in den Bergbau hineingehe, wo ich auch andere Energieträger hinbringen kann. Also wo man sich vorstellen kann, dass man Wasserstoff als eine Tankstelle dort aufbaut, wo man eine Zulieferung hinbringt, wo dann Baustellenfahrzeuge diesen Energieträger aufnehmen können.
Also auch da glauben Sie, dass es einfach eine Vielfalt an Lösungen geben wird?
Absolut,
geben muss. Und nicht diese eine Lösung, die dann jeder nutzt?
Geben muss. Wenn Sie in die schweren Baufahrzeuge, Minenfahrzeuge gehen, die Fahrzeuge, wo Sie wegen Beladung und Entladung auch Ladeflächen zum Beispiel heizen müssen, damit Ihnen das Schüttgut auch wieder von der Ladefläche abkippbar ist.
Da oder kühlen bei vielen anderen Transporten.
Oder bei Langstreckentransporten, wo Sie kühlen müssen, da reden wir über sehr, sehr hohe Energiebedarf. Und wenn wir das batterieelektrisch tun, da gibt es Probleme, in die man hineingeht. Das ist noch nicht mal alleine der Langstreckenverkehr, weil da könnte man ja Wechselkonzepte sich vorstellen, also ganze Zugmaschinen zu wechseln. Es gibt da Möglichkeiten, Lösungen zu finden, das Transportsystem umzubauen. Aber um auf Ihre Kernfrage zu kommen, wenn wir für solche Fahrzeuge batterieelektrisch rein vorschreiben würden oder irgendeine andere Vorschrift, tut man dem nicht Genüge. Das Gleiche gilt auch für Sondereinsatzfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge, die jederzeit einsatzbereit sein müssen, egal was die Naturkatastrophe eben halt gerade zu bieten hat.
Jetzt sagen Sie, es gibt viele Möglichkeiten, zu klimaneutralen Antriebsformen zu kommen. Und haben auch immer wieder schon angesprochen die Frage, wie sind denn da die rechtlichen Rahmenbedingungen, was sind denn die letztlich politischen Entscheidungen, die Vorgaben, die getroffen werden. Da vielleicht noch so die Frage, welche Rahmenbedingungen sollte es geben? Und so im internationalen Vergleich, können Sie sagen, welche Länder das aus Ihrer Sicht sehr gut machen und welche eher behindern sind?
Also zunächst einmal glaube ich, dass bei den Vorgaben die Zielsetzung, die man erreichen will, im Mittelpunkt stehen muss. Wir haben ein Klimaproblem. Das Klimaproblem kommt aus einer CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Also müssen wir als Zielsetzung eine Reduzierung oder eine Begrenzung des Anstieges der CO2-Konzentration in der Atmosphäre setzen. Dazu gibt es eine Vielfalt von Lösungen. Ich arbeite mit hochtalentierten jungen Menschen, die unheimlich viel Wissen an der Hochschule zusammentragen. Ich kann keinen fragen, der mir dann eine Antwort gibt, die Lösung ist. Die Politik kann das. Also vielleicht müssen wir da von die Politik mal fragen, wie man denn genau auf diese Lösungen kommt. Und damit sind sicherlich die richtigen Intentionen gesetzt. Aber sobald ich eine Technologie vorschreibe oder durch Verbot andere Technologien ausschließe, stoppe ich den Innovationsprozess und das ist enorm schlecht. Um auf Ihre Frage zu kommen, wer macht das gut, wer macht das schlecht? In Europa, meine Sicht, ich bin Maschinenbauer, also ich gebe jetzt eine persönliche Meinung wieder. Ich bin jetzt kein Jurist oder habe da jetzt die volle Detaillierung, aber wir lieben es, sehr dogmatisch, regulativ, mit bis hin zu Verboten Dinge zu beschreiben. Amerikanische Gesetzgebung ist mehr auf Ziele ausgerichtet und es gibt immer die Thematik, was ist der Geist der Gesetzgebung? Also auch in meinem Gebiet, in der Automobilbranche, dann haben sie bestimmte Richtungen, die da vorgegeben sind und da müssen nicht unbedingt Grenzwerte da drin stehen. Wenn die Zielsetzung ist, man geht hier auf sehr niedrige Werte und dann kommt man eben halt nicht durch das singuläre Erfüllen von einzelnen Grenzwerten, was wir früher auf der Abgasgesetzgebung, damit meine ich die Schadstoffe, Stickoxide und so weiter, da kommt man nicht durch singuläre Punkterfüllung hin. Also die Amerikaner sind mit einem anderen Geist, was wahrscheinlich in dem angloamerikanischen Rechtssystem und Verständnis ist, auch ich wieder als Laie da reinschauend, gegeben ist. Wer es sehr, sehr gut macht, sind die Chinesen. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist, dass man sehr viele Techniker in der Gesetzgebung drin hat, das auch von der Regierungsseite. Das ist, also wenn Sie schauen, die heutige Gesetzgebung für New Energy Vehicles, können wir gleich noch drüber sprechen, was das hat eine Gruppe von Menschen gemacht. Der eine war Wang Gang, der früher bei Audi mal Autos entwickelt hat, der an die Tongji-Universität in Shanghai gegangen ist und dann in der Regierung diese Rollen eingenommen hat. China macht es sehr gut von der Gesetzgebung und hat da auch die höchsten Elektrifizierungsrate, ohne dass man irgendein Verbot hat.
Sie sehen jetzt also irgendwie als eine Möglichkeit, dass es unter politischen Entscheidungsträgern mehr Techniker geben sollte.
Naja, also es ist zumindest, muss ja nicht da mehr geben, aber man muss diese Kommunikation aufrechterhalten und hineinnehmen. Ich komme jetzt aus der Antriebstechnologie. Hier haben viele meiner Kollegen, also ich bin seit 24 in dieser Rolle, in diesem Amt, mein Vorgänger, Professor Gehringer, zusammen mit allen Kollegen im deutschsprachigen Raum, hat immer wieder diese Thematik nach vorne gebracht. Alle Professoren der Antriebstechnologie haben Schriftstücke verfasst, unterzeichnet von allen Hochschullehrern in diesem Gebiet. Die Wirkung, dass man das in die Politik hätte einfließen lassen, war sehr, sehr gering. Ganz tolle Arbeiten, ganz tolle Beschreibungen von den Menschen und von den Institutionen, die wir ja staatlich bezahlen, dass man da drüber nachdenkt, was da ist. In der vollkommen, ich möchte von ignorieren, eine Stufe weggehen, aber mit schön, dass wir es gesehen haben, wir machen trotzdem alles anders. Das ist in China komplett anders. Ich möchte auch natürlich anmerken, dass das nicht notwendigerweise die CO2-Reduzierung oder den Klimaschutz auf der Priorität 1 hat, sondern da ist sicherlich der wirtschaftliche Einfluss und die Bedeutung in bestimmten Märkten höher stehend, wobei der Klimaschutz nicht vollkommen vor der Tür ist. Er ist halt in der Prioritätenreihung an einer anderen Stelle. Aber dort hat man Gesetzgebungen gemacht, zum Beispiel New Energy Vehicle. Was bedeutet das? Grob gesprochen, ich brauche einen Stecker am Fahrzeug, wo ich in einen anderen Energieträger, nämlich Strom, hineingehen kann. Plug-in-Hybride, batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge fallen in diese Kategorie, werden zusammengezählt und die Vorgaben oder die Ziele, die man sich in der ersten Generation dieser Roadmap gesteckt hat, waren 50% der Neuzulassungen in dieser Kategorie zu haben. Man erfüllt das, hat es natürlich auch unterstützt durch Zulassungsregulatorien. Also Sie bekommen ein Nummernschild, eine Anmeldung wesentlich schneller oder teilweise auch nur, wenn Sie in Städten dann batterieelektrisch fahren. Mhm. Aber es gibt keine Verbote. Und im Endeffekt ist das, wenn wir jetzt das Marktverhalten anschauen, eine schnellere Hinwendung zu Antriebsformen, die entsprechend in die Richtung der Klimaneutralität gehen.
Das klingt jetzt so, als würde man in der europäischen Regulatorik keinen sehr offensiven Zugang haben zu Wissenschaftlichkeit und zur Kraft von Innovationen.
Naja, also das ist jetzt Ihre Interpretation. Ich kann auch nur meine Erfahrungswelt nehmen. Aus meiner Sicht ist die Priorität viel zu gering. Ich würde mir wünschen, dass wir viel stärker zu Innovationen eine Offenheit und einen Optimismus zu Technologien hingehen. Technologien sind die Grundlage, wenn sie dann umgesetzt sind, in Anwendungen dafür, dass wir den Wohlstand haben, den wir heute um uns herum haben. Es ist die Grundlage dafür, dass es der Menschheit insgesamt besser geht. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Technologie eher als etwas Negatives gesehen wird, dass man die Klimathematik assoziiert damit. Wir müssen meines Erachtens mehr wieder zu einer Technologieoffenheit, und das meine ich jetzt nicht nur für den Antrieb, sondern für Lösungen hinkommen und mit jedem Schritt, den wir tun, oder um es zu übersetzen in die Entwicklung, mit jeder Entwicklung, die wir in der Industrie tun, mit jeder Generation einen Schritt besser zu werden. Und nicht dogmatisch auf die Null zu schauen, die wir erreichen wollen, dann Definitionen zu treffen wie bei der Mobilität, wo wir sagen, wir messen von dem Stromübergabepunkt ins Auto bis zu dem Auspuff, der nicht mehr da ist. Wunderbar, wir sehen ja keinen Auspuff, also das Problem ist gelöst. Nein, ist es nicht, weil zur Herstellung der Batterie, zur Herstellung des Fahrzeuges habe ich eine CO2-Emission. Produktion und Bereitstellung von Elektrizität habe ich einen CO2-Fußabdruck. Und nur wenn ich das alles gemeinsam angehe, komme ich in die Lösung hinein.
Also ein Plädoyer für Technologieoffenheit. Absolut. Und ein Plädoyer für Innovationen, die letztlich ja den Wohlstand und das Wohlergehen der Menschheit über die Jahrhunderte und Jahrtausende vorangebracht haben. Ich würde gerne zum Abschluss, das frage ich all meine Gäste, auch Sie noch fragen, ob Sie für besonders interessierte Hörerinnen und Hörer noch Tipps haben, wo man sich weiter informieren kann, wenn wir jetzt nicht noch 2 Stunden weiterreden. Wo kann man noch Informationen bekommen? Gibt es irgendwie zugängliche Veranstaltungen oder Online-Vorträge, gute Homepages, was auch immer?
Also zunächst einmal möchte ich jeden dazu motivieren, an die Hochschulen zu kommen. Das sind letztlich die Stellen, an denen wir die Innovation, die neuen Gedanken entsprechend generieren, aber auch kommunizieren. Veranstaltungen, die wir an der Hochschule haben, die über Kreislaufwirtschaft, über CO2-Reduzierung gehen, sehr zu empfehlen. Im Bereich der Antriebstechnologien in Österreich haben wir hier Veranstaltungsreihen. ÖVK, der österreichische Verein für Kraftfahrzeugtechnik, veranstaltet regelmäßig Vorträge, wo Industrievertreter die Technologien, die Richtungen preisgeben, was man tun kann. Wir haben als nächste Kategorie für Antriebe und für Fahrzeugtechnik das Wiener Motorensymposium in der Hofburg, typischerweise am letzten April oder 1. Mai Wochenende, wo Industrievertreter aus der gesamten Welt zusammenkommen, um über Weiterentwicklungen, Technologien, Innovationen zu sprechen, wo aber auch die Management-Komponente vertreten ist. Was sind die Strategien? Wie kann man das Ganze verbinden? Wie erreichen wir Klimaneutralität? Haben aber trotzdem auch noch den Wert und den Spaß daran, dass die Kunden das kaufen. Nur das verkaufte Fahrzeug oder das verkaufte Produkt bringt uns einen Schritt weiter. Ja, also das wären die einzelnen Empfehlungen, die ich da hätte. Und ansonsten natürlich in der Medienwelt die einschlägigen Berichterstattungen und Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, wir brauchen eine Offenheit und wir brauchen ein offenes Zuhören von allen Menschen. Es ist komplexer, als es in die kurzen Zeilen von Social Media hineinpasst.
Wir werden uns sicher bei Ecolution auch bemühen, weiterhin zu diesem Thema zu informieren. Danke für die Hinweise. Wir werden schauen, dass wir in den Shownotes zu dieser Folge auch den einen oder anderen Link dazugeben. Und damit endet die 62. Ausgabe von Ökologisch, dem Podcast von Ecolution. Wie immer freuen wir uns sehr über eure Rückmeldungen, eure Kommentare. Gebt uns gern Sterne auf euren Podcast-Player. Empfehlt den Podcast weiter und sagt uns auch gerne immer wieder, welche Themen euch für nächste Ausgaben interessieren. Ihr könnt uns per E-Mail schreiben oder einfach direkt beim Podcast kommentieren. Lieber Herr Professor Uwe Gräber, vielen Dank für das höchst spannende Gespräch, technisch und trotzdem verständlich, würde ich meinen. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Einschätzungen. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank und ich freue mich, dass wir das wichtige Thema der Mobilität hier auch angehen konnten.
Und ich kann sagen, wir werden dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ständig aktuelle Infos von Ecolution zu diesem Thema und vielen anderen gibt's gerne per E-Mail. Dazu könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Folgt uns dort gerne, liked uns, kommentiert. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und viele Diskussionen. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.